Und dem Montagsgespräch eine Frau, die schon immer den Mund aufgemacht hat. Und wenn sie den Mund aufmacht, dann hört man sie und zuckt fast zusammen. Was hat die jetzt schon wieder zu sagen und was hat die schon wieder zu meckern? Aber meckern ist ja eigentlich was Gutes, zumindest wenn man sich politisch einbringt. Eine Frau, die sich politisch einbringt, nicht nur gegen Rechtsextremismus, auch gegen komische Löhne, die fast menschenunwürdig sind, ist Undine Zachlott von Verdi. Sie ist dort im Fachbereich Handel zuständig und sehr agil und viel unterwegs in Erfurt. Schönen guten Morgen, Undine.
Hallo, guten Morgen.
Du bist eine sehr politische Frau, irgendwie eine starke Frau, die natürlich auch aneckt und das schon zu DDR-Zeiten. Du hast immer den Mund aufgemacht und hast deswegen nicht die große Karriere im Handelsbereich gemacht, oder?
Ja, das ist richtig. Also ja, ich hatte da nicht groß was auszustehen, aber trotz allem war es so, dass ich versucht habe, das zu sagen, was mich stört. Also das habe ich immer schon gemacht und hat mir bei der Karriere jetzt nicht so viel genützt, hat aber dafür gesorgt, dass ich doch abends in den Spiegel gucken konnte. Also das ist für mich immer schon wichtig gewesen, also mich nicht da anzupassen, allen möglichen, weder damals noch heute. Und von daher passierte das eben immer mal, dass ich nicht so gern gesehen wurde. Aber für mich war das gut und für die, die um mich rum waren, denke ich auch.
Dabei warst du für Käse zuständig. Das ist ja eigentlich gar nicht so politisch. Du warst im WTB-Bereich, Waren des täglichen Bedarfs, auch so ein Wort, was ausstirbt. Und warst dort für Molkereierzeugnisse zuständig. Was war denn da deine Aufgabe?
Also das war ein ganz normaler Großhandelsbetrieb. Was heißt normal? Also zu DDR-Zeiten der im Prinzip einzige Großhandelsbetrieb für Lebensmittel und hat dann alle HO- und Konsumverkaufsstellen und Gaststätten beliefert. Und ich war eben zuständig für den Molkereibereich, Einkauf bei der Produktion und Bestellungen an die Verkaufsstellen und das alles so zusammenstellen. Und also war relativ vielseitig, aber mir hat Spaß gemacht. Also ich träumte eigentlich früher immer davon, selber einen Käseladen aufzumachen, weil ich liebe Käse.
Aber das hättest du doch machen können. Nach der Wende war doch alles möglich. Und dann gehst du zur Gewerkschaft, meine Güte.
Ja, also das stimmt. Aber das hat sich eben auch ergeben, weil die politische Situation da wirklich sehr grenzwertig war. Und da habe ich gedacht, also jetzt musst du gucken, wie du es schaffst, auch für die vielen Kolleginnen, die um dich rum sind, auch was zu tun und zu machen. Und deswegen kam das, dass ich dann erst als Betriebsrätin kandidiert habe bei uns im Betrieb, gleich nach der Wende. Und dann mit viel, viel Schmerzen auch viele Kolleginnen gekündigt worden sind, als dann die Privatisierung anstand. Die Rewe hat dann einen Teil des Betriebes übernommen, den gibt es übrigens heute noch, in Neudiedendorf steht er jetzt. Da sind auch noch ehemalige Kolleginnen und Kollegen von mir beschäftigt, die ich schon vor 20 Jahren oder 22 Jahren kannte. Von daher war das dann so eine Umbruchsphase, die toll war, ganz aufregend, jeden Tag was anderes, aber die hat dann so ein bisschen meinen Weg gebahnt.
Der Einzelhandel oder überhaupt der Handel ist ja so ein Bereich, wo Niedriglohn und schlechte Bezahlung an der Tagesordnung ist.
Ja, das ist so. Also wir haben einen relativ guten, ordentlichen, sage ich mal, ordentlichen Tarifvertrag. Aber der gilt eben, für, ich sag mal so, etwas über 40% der Beschäftigten in Thüringen nur im Handel. Und die restlichen fallen nicht unter diesen Tarifvertrag und da herrscht wirklich Chaos. Da herrschen Löhne von 4, 5, 6 Euro.
Wie bitte? 4 Euro?
Ja, auch das gibt es, wenn man das runterrechnet auf die Stunden, die Kolleginnen arbeiten müssen. Und man muss sich mal überlegen, das Problem ist ja, dass die Riesen flexibel sind. Also ist ja nicht nur so, dass sie niedrig sind.
Die Riesen heißt die Riesenhandelsunternehmen?
Nee, heißt, dass die... Also ich sag mal, so ein Laden öffnet von montags 6 Uhr bis samstags 20 Uhr. Und wenn eine Kollegin, die hat vielleicht einen Vertrag über 20 Stunden oder 25 Stunden in der Woche, viel mehr gibt es meistens nicht im Einzelhandel, auch wenn sie es wollten, die muss da zur Verfügung stehen. Also die arbeitet dann montags von 6 bis 10 und dienstags von 12 bis 15 und vielleicht abends nochmal und so. Und das alles bei ganz niedrigen Löhnen. Also das ist wirklich ein riesengroßer Bereich, der oftmals nur in der Glitzerwelt von außen betrachtet wird, aber eben wenig dahinter geguckt wird.
Die Glitzerwelt, wenn ich mir die Berichterstattung anschaue, die ist ja die, dass wir eine Ansiedlung haben in Erfurt, Redcoon, Zalando, die großen Versandfirmen. Das wird verkauft als großer Erfolg, 2000 Arbeitsplätze und Investition, Innovation in Erfurt. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut und sich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden anschaut, dann kann einem übel werden. Mir wird zumindest schlecht, wenn ich die Geschichten höre. Wird er da auch manchmal schlecht?
Ja, also leider eben nicht nur seit Erfurt, weil ich bin nicht nur für Erfurt zuständig, sondern auch noch ein bisschen mehr in Thüringen. Und erlebe in den letzten 10 Jahren, kann ich das schon sagen, so ein Verkommen der Arbeitsbedingungen, ich nenne es mal so. Ich will es mal in einem anderen Beispiel machen, wo es vielleicht auch ein bisschen klar wird. Also wir haben, viele werden das von euch kennen, Autoversand kennt jeder Mensch, hat irgendwann schon mal früher einen Katalog in der Hand gehabt und so. Und da haben wir eine Ansiedlung, eine relativ große, in Ortruf. Die Kollegen dort wurden früher nach dem ganz normalen Einzel- und Versandhandelstarifvertrag bezahlt und irgendwann sagte sich die Firma, man könnte auch mit vielleicht bisschen schlechteren Löhnen da was tun. Sie stiegen aus der Tarifbindung, suchten sich einen anderen Tarifvertrag, fanden auch einen, da gibt es den sogenannten Tarifvertrag für Logistik und Transport. Diesem Verband traten sie bei, der Tarifvertrag ist schlechter und so verschlechterten sich nach und nach die Bedingungen. Dieser Tarifvertrag hat auch mittlerweile zwar 8,50 Euro als niedrigste Gruppe, aber wir merken an vielen Stellen, dass das eben auch zu wenig ist. Auch dort, also selbst dort in dem Betrieb, die Kollegen, die dieses Geld bekommen, müssen teilweise aufstocken. Es kommt ein bisschen auf die Familienverhältnisse an. Aber an so Stellen merkt man, dass das so eine schleichende Abwärtsbewegung in den letzten, ich sag mal so ungefähr 10 Jahren war. Und Erfurt ist jetzt also wirklich herausragender Negativwettbewerb, so empfinde ich das.
Zu Zalando und Redcoon und den anderen Versandfirmen kommen wir dann noch nur mal zur Erklärung, was Aufstocken bedeutet. Wenn du sagst zu wenig, heißt das unter dem Existenzminimum und die Menschen, oftmals sind es ja auch Frauen, weibliche Arbeitnehmer, die dann noch zum Jobcenter gehen müssen und aufstocken, also Geld vom Staat noch bekommen, obwohl sie 8 oder mehr Stunden am Tag arbeiten.
Ja. Also das ist so eine Situation, die wir auch eben in letzter Zeit erleben. Das heißt, ist tatsächlich, also ich bekomme, was weiß ich, 8,50 Euro die Stunde, ich nehme mal diesen Betrag, bekomme dann vielleicht netto irgendwelche 900 Euro oder irgend sowas raus, wenn ich Vollzeit beschäftigt bin. Oftmals ist ja auch Teilzeit dahinter. Und dann muss man gucken, wenn ich tatsächlich Kinder zu Hause habe, auch Männer betrifft das im Übrigen, vielleicht die Frau auch nur einen Job hat, der 400 Euro oder irgend sowas bringt, dann ist das Familieneinkommen tatsächlich so niedrig, dass es unter dem Existenzminimum liegt und Anspruch auf staatliche Leistungen besteht. Das ist, vielleicht können wir da heute noch drüber reden, also das ist politisch eine fatale Situation, weil kurz gesagt, wir beide, also du, der Steuern zahlt und ich die Steuern zahle und in die Arbeitslosenversicherung einbezahle, subventioniere von mir aus gern den Kollegen, die Kollegin, aber das ist es ja nicht, sondern ich subventioniere ja letztendlich die Firma, die mit so niedrigen Löhnen gute Gewinne macht. Mhm.
Das heißt, man kann nichts dagegen haben, jetzt Steuern zu zahlen und dann dadurch Transferleistungen zu bezahlen für Leute, die eben nicht arbeiten können, nicht wollen, wie auch immer. Das ist also völlig okay, aber nicht die Unternehmen.
Richtig.
Das heißt, wir subventionieren im Grunde den Billiglohnsektor und die nicht die Menschen, sondern die Firmen, die
natürlich,
die Leute ausbeuten.
Natürlich, weil die niedrigen Löhne, die dort gezahlt werden, ja dazu führen, dass Mensch nicht menschenwürdig leben kann, der dort arbeitet. Und es ist richtig, dass es Leistungen gibt. Gab es früher schon Wohngeld und was weiß ich, das ist ja nichts Neues. Aber dieses massenhafte Absenken der Löhne, was ja passiert ist in den letzten Jahren, führt dazu, dass Menschen trotz Vollzeitarbeit, also das ist doch pervers, ich gehe 40 oder 42 oder 45 oder noch mehr Stunden in der Woche arbeiten und muss anschließend noch bitte sagen bei der AGE, beim Jobcenter und muss sagen, das reicht aber nicht, weil ich kann die Miete nicht bezahlen, ich kann nicht bezahlen die Busfahrkarte für mein Kind oder was weiß ich. Also das ist doch eine schizophrene Situation und das geht einfach nicht.
Davon abgesehen auch eine Riesenbelastung für die Kommunen. Die Kommunen sind ja wirklich, die nagen am Hungertuch und kriegen keine Haushalte zusammen. Ja. Und diese Belastungen kommen ja auch auf die Kommunen zu.
Ja, natürlich. Das bezahlen die Kommunen. Das sind ja die Sozialleistungen, die Pflichtleistungen der Kommunen sind. Die müssen das bezahlen. Deswegen ist es noch mal schlimmer. Also ich sehe noch unseren Oberbürgermeister feiernd zu begrüßen, dass Zalando und Redcoon und demnächst noch dieser große Buchverlag nach Erfurt kommt im Jahr 2014. Und weiß aber heute schon, dass auch dort wieder Kolleginnen und Kollegen arbeiten werden, die von der Kommune Geld brauchen, weil sie zum Lebensunterhalt nicht genug verdienen. Also ich verstehe das alles nicht.
Du bist ja so ein sehr fröhlicher Mensch. Jetzt kommt aber so ein bisschen das wahnsinnige Lachen durch. Da kann man eigentlich dann nur mit Sarkasmus oder mit Ironie reagieren. Aber du hast ja trotzdem irgendwie eine Art Fröhlichkeit behalten. Wieso denn das? Du müsstest doch deprimiert durch die Gegend rennen.
Also ich glaube, deprimiert durch die Gegend rennen hilft nicht. Also dass ich bin ein relativ fröhlicher Mensch. Ich kann auch sehr ernst ernst sein, selbstverständlich, wenn es um die Sache geht. Und vor allen Dingen, es nützt mir ja nichts, deprimiert durch die Welt zu laufen. Das könnte ich natürlich machen, da kaufe ich mir morgens diese Zeitung mit den 4 Buchstaben und vielleicht noch ein billiges Brötchen irgendwo bei Backwerk oder weiß der Geier, wie die alle heißen, und setze mich dann hin und warte, dass betreffenden Sender mir dann zeigen, wie die Welt ist. Das könnte ich machen, aber das fände ich persönlich also ganz, ganz schlimm. Dann bin ich doch lieber optimistisch und fröhlich und suche mir Leute, mit denen ich zusammen was machen kann, und dann versuchen wir gemeinsam da was zu verbessern. Ich denke, das ist viel wichtiger.
Du stellst einiges auf die Beine, auch jenseits von dem Job. Du bist, finde ich, nicht so die typische Funktionärin, die Gewerkschaftsfunktionärin, sondern du machst auch außerhalb viel, engagierst dich gegen Rechtsextremismus, arbeitest in verschiedenen Bündnissen mit den Sozialbündnissen, bist im Ausschuss für Familie, Frauen in Thüringen, der Landesregierung. Wo saugst du deine Kraft her, dass du immer wieder unterwegs bist, auch noch abends, neben der eigentlichen Gewerkschaftsarbeit? Sieht man natürlich überall rumspringen, man könnte denken, du hast keine Familie, stimmt aber nicht, oder?
Das ist richtig. Also ich habe eine Tochter, ich lebe zwar gerade allein, aber ich habe ganz viele Freunde und Familie und alles Mögliche, aber ich weiß es nicht. Also ich sitze auch vorm Fernseher und gucke irgendeinen doofen Film. Also das mache ich auch. Muss ja auch mal sein, oder ja. Gehe abends in die Kneipe und trinke gerne mein Bier. Also das mache ich alles gerne. Und also ich denke, das ist keine Zeitfrage. Für mich ist ganz wichtig, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich gemeinsam was tun kann. Also das ist für mich so das Wichtige. Und wenn ich weiß, ich bin an Stellen, wo man zusammen was tun kann, was bewegen kann, ich glaube, das muss man auch erleben. Also ich denke, Leute, die das noch nicht erlebt haben, ich denke, das ist so höchst demokratisch oder was, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, zu merken, ich bin mit Menschen zusammen, mit Freunden, mit Kollegen, mit denen ich gemeinsam was tun kann. Das, und auch was bewegen kann, das ist ja wichtig, und Erfolge erziele dadurch, dann ist das doch ein tolles Gefühl. Also für jeden, meine ich, es macht nicht jeder und es macht nicht jeder gleich viel, viele machen wenig und manche machen viel, wie das so ist, aber es ist das ist keine Belastung. Also für mich ist sowas überhaupt keine Belastung. Das macht Spaß und das ist schön und da hat man gute Gespräche und ist mit tollen Leuten zusammen. Und das ist so das, wo ich die Kraft raussauge. Und mir ist dann aber wirklich wichtig, mich nicht da irgendwo vor den Laptop zu setzen und im Internet rumzusurfen, sondern ich habe es dann wirklich lieber, dann abends mit Freunden in die Kneipe zu gehen und da nochmal mit den Kellnern ein bisschen zu schwatzen oder was weiß ich, mit denen am Nachbartisch. Also das ist für mich so das, wo ich die Kraft, glaube ich, auch raussauge. Und natürlich Familie, wo ich weiß, da ist immer jemand, der zuhören kann und immer jemand, dem ich dann auch erzählen kann, wie blöd der Tag heute gewesen ist oder so.
Das
ist
auch
wichtig, na klar. Ja, ja.
Die Fröhlichkeit und der Humor, das ist ja das, was sich irgendwie auszeichnet, dass dann bei der drögesten Sitzung und bei dem schwersten Thema du dann doch noch irgendwie Fröhlichkeit und gute Laune reinbringst und lässt sich irgendwie nicht verbittern. Das ist ja auch zu erleben bei Leuten, die sich engagieren, kann man gut nachvollziehen, die dann irgendwie so verbittert und verkrampft sind und gar nicht mehr so entspannt. Das ist ja so ein bisschen deine Stärke, wenn ich das bei anderen so höre, die über dich sprechen, die sagen, oh, die ist irgendwie immer so humorvoll und hat auch so einen bösen Humor. Braucht man, wenn man sich politisch engagiert, auch einen bösen Humor?
Aber manchmal schon, oh ja, oh ja. Also manches ist nur noch mit bösem Humor zu ertragen. Also gerade wenn man wieder so merkt, man hat versucht, lange Zeit irgendwas aufzubauen oder auch in politischen Dingen mit bestimmten Menschen da zu reden und merkt aber, das kommt irgendwie überhaupt nicht an. Oder es passiert genau das Gegenteil. Oder wenn wir von Politik reden, reden wir ja auch von Parteien. Und dann hört man wieder von Parteien, wo man denkt, okay, eigentlich müssten die dafür da sein, dass es den Arbeitnehmern besser geht. Und dann kommt wieder irgendwas, wo man denkt, hallo, wovon träumt ihr nachts oder was denkt ihr, wer euch alles nicht will demnächst oder so? Also dann kommt schon auch manchmal böser Humor. Also es gibt da so einen netten Autor, ich weiß nicht, viele werden ihn kennen, Marc-Uwe Kling, er war ja auch schon mal in Erfurt, gibt es so ein nettes Lied, was er da singt, der macht ja Kleinkunst und er singt dann, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten.
Oder Scheißverein.
Kennt ihr das?
Auch, ja.
Richtig,
ja,
und Scheißverein und ähnliches. Also sowas, so einen Humor mag ich natürlich gerne, auch wenn er von seinem linksextremen Känguru erzählt, das bei ihm wohnt. Also das sind so Sachen, das macht mir Spaß und das ist so ein bisschen schön.
Marc-Uwe Kling ist sein Humor, das hätte ich mir fast denken können. Ne? Der hat ja hier auf der Freifläche auch schon ordentlich, wo dann Leute, was singt der jetzt? Oh je.
Ja.
Du hast gesagt, dass du schon immer auf der DDR-Zeit den Mund aufgemacht hast und so irgendwie einen rebellischen oder einen wachen Geist hattest. Wo kommt das her? Ist das, hat das was mit dem Elternhaus zu tun? Ist das genetisch bedingt oder wo ist das irgendwie? Hast du noch einen Punkt, wo du sagen kannst, hier bin ich politisiert worden oder da habe ich angefangen, irgendwie Mund aufzumachen? Oder hast du da noch eine Erinnerung dran, wann das bei dir losging oder war das schon immer so?
Warst du immer so ein freches Mädchen?
War ich
eigentlich vielleicht sogar nicht mal, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, also es ist das Elternhaus, aus dem ich komme, war sehr, würde man vielleicht liberal nennen, jetzt heutzutage.
Also,
Im positiven Sinne, richtig. Also viel Bücher, viel Theater, viel Kultur, viel von diesen Dingen, also immer schon. Und dann hatte ich das Glück, also wo ich mir das jetzt so überlege, ich hatte das Glück, in eine Schule zu gehen, wo die Schulleiterin nicht der SED angehörte.
Aha.
Und das hat man natürlich in dieser Schule gemerkt, weil, wie hieß das immer so, diesen Unterricht, so diesen Militärdings-Kram, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß zu der Zeit, das habe ich nie mitmachen müssen. Also sowas gab es bei uns in der Schule nicht. Bei uns gab es ganz viel Auseinandersetzung mit klassischer Literatur, mit Musik, mit diesen Dingen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, könnte ich mir vorstellen. Und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also da kriegt man ganz viel mit und erlebt das eben auch im Elternhaus, bei den Freunden, bei der Familie und eben in der Schule. Und ich glaube, das hat so dazu geführt, dass mir die Obrigkeitshörigkeit fehlt.
Das kann Schule auch vermitteln.
Na klar, also zu mir gegenüber demnach schon. Also es war so ein auf Augenhöhe gestaltetes Leben in der Schule. Und in der war ich und das war richtig gut. Also ich habe das richtig gut empfunden und habe sogar den Staatsbürgerkundeunterricht teilweise gerne gemacht.
Und gestört, kann ich mir vorstellen.
Nee, weil das war keine Dogmen, die dort erzählt wurden, sondern ich bin ja zu der Zeit in die Schule gegangen, als Prager Frühling war. Und wir haben darüber diskutiert, ohne dass uns, wenn wir es gut fanden, Nachteile daraus erwachsen sind. Also man hört es ja oft von anderen Schulen, wo dann wirklich mit der Faust dann draufgeschlagen wurde oder mit dem sogenannten pädagogischen Hammer. Das war bei uns nicht so. Also ich kann mich zumindest an keine Zeit erinnern, wo wir da eingeengt worden sind. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und da gab es dann so diese Entwicklung und ich habe dann Berufsausbildung mit Abitur gemacht und war da, glaube ich, auch eine der, die vieles gemacht hat, sich aus politischen, also SED-Dingen nenne ich es mal lieber so, da eher nicht beteiligt hat und das war aber auch nicht schlimm, das ging einfach so und habe dann studiert und war dann, haben wir ja schon erzählt, im Großhandel WTB. Wurde nie Aktivistin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Was muss man erzählen, was Aktivistin war? Da hat man dann eine Prämie gekriegt.
Oh, da gab es richtig Geld. Das war ja, ich habe irgendwie angefangen zu arbeiten.
Aktivistin,
das hab ich auch gehört. Das hieß Aktivist der sozialistischen Arbeit. Ganz was Schlimmes. Das wurde irgendwie, jedes Jahr wurde ausgesucht, wer noch nicht dran war. Ich wurde nie ausgesucht.
Gab's
aber das
Geld.
War auch nicht schlimm. Ich weiß, mein erstes Geld als nach der Lehre war 367 Mark, weiß ich noch ganz genau.
Oh. Ostmark,
ja, genau. Im Handel wurde früher schon nicht viel verdient. Das muss man natürlich wissen. Ja, und das hat sich so entwickelt. Also die Kolleginnen kamen damals, ich habe mit ganz vielen Frauen zusammengearbeitet, die kamen dann auch mit ihren Problemen zu mir und so irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, also wir haben dann auch zusammen, ich habe da nicht für jemanden was gemacht, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen so die Erziehung, auch Schule und Elternhaus, dass man so gemeinsam versucht, was hinzukriegen. Das hat damals auch schon gewirkt und das war so, das, was mich so auf den Weg gebracht hat.
Das Duckmäusertum und die selbstverschuldete Unmündigkeit, wie man sie auch bezeichnen kann, ist das ein Ostphänomen oder ist das auch sozusagen im Westen verbreitet?
Das ist kein Ostphänomen. Also nein, da bin ich mir sicher, dass das nicht so ist. Also das ist jetzt Klischee, was ich sage, aber ich sage es trotzdem vorher, Anführungszeichen, Klischee, so ein bisschen typisch deutsch. glaube ich. Also ich erlebe es, wenn ich mit Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturkreisen zusammen bin, die haben andere Probleme, aber nicht dieses so Hörigkeitsdenken. Das ist, glaube ich, ein bisschen deutsch. Ja, das scheint mir so.
Hm. Denn ich bin immer wieder überrascht, das Bündnis für soziale Gerechtigkeit macht da mittlerweile seit zwei Jahrzehnten Demos immer am Donnerstag auf dem Anger regelmäßig. Wenn alle Transferleistungsempfänger, Hartz-IV-Empfänger, Sozialhilfeempfänger, die, die zum Jobcenter gehen, nicht nur die Aufstacker, sondern alle, die im Grunde da, wenn die allein schon auf die Straße gehen müssten und die, die sich solidarisieren, die Freunde haben, dann müsste jeden Donnerstag der Anger voll sein.
Ja.
Ist er aber nicht.
Nee. Das hat aber andere Gründe. Das hat, glaube ich, nichts mit Duckmäusertun zu tun. Meine Erfahrung ist eine andere. Meine Erfahrung ist, also es gibt ja Leute, die sagen, die kommen nicht, denen geht's noch zu gut. Ich glaube, das ist falsch.
Diese Aussage gibt's auch.
Falsch. Aber die ist falsch. Die ist richtig.
Könnte man doch sagen,
falsch.
Wir haben in Deutschland Luxusprobleme und im Vergleich geht es uns allen noch, noch gut.
Ja, ist klar. Nein, also ich denke, meine Erfahrung sagt, das ist falsch. Meine Erfahrung sagt eher, dass Menschen, die denen es wirklich richtig schlecht geht, den täglichen Kampf haben, ihr Leben zu gestalten. Das ist das, was das Schwierigste ist. Da findet ganz viele emanzipatorische Dinge können da keine Rolle mehr spielen, weil der Kampf ums Überleben, hört sich jetzt staatstragend an, ist es aber oft wirklich so. Wenn man wirklich am 20. des Monats überlegen muss, kann ich die Busfahrkarte für meinen Sohn, meine Tochter zur Schule noch kaufen oder nicht?
Die Erfahrung hast du konkret gemacht bei Leuten,
bei Menschen, die ich kenne, auf alle Fälle. Und was ich noch für eine Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die denen es relativ gut geht, und die schon Erfolge mit gemeinsamem Tun gehabt haben, Erfolge, die machen auch weiter. Und das ist meine Erfahrung. Beispiel, ich bin ja für den Handel zuständig, auch für den Einzelhandel, wenn Tarifrunde ist. Und in welchen Betrieben wird gestreikt? Immer in denen, wo man gemeinsam schon was erreicht hat. Dort streiken die Kollegen auch zusammen, dort stehen sie ein für ihre Rechte, dort machen sie gemeinsam was, in Betriebsversammlungen herrscht dort ein offener Ton, dort wird geredet übereinander. Und immer, wenn man gemeinsam was erreicht hat schon, nicht wenn man vereinzelt wird, weil man beim Jobcenter sitzen muss, weil man sich anmelden muss irgendwo, weil man 1000 Bewerbungen schreiben muss und. Das führt nicht dazu, dass man sich emanzipiert. Das ist meine Erfahrung.
Das heißt, sie befähigen zur Beteiligung und dass jemand einen emanzipatorischen Ansatz hat und sagt tatsächlich, ich mische mich ein. Die Instrumentarien, die gibt es ja noch. Also natürlich. Ist ja nicht so, dass es keine Beteiligungsstrukturen gibt, aber sie werden natürlich auch zu wenig genutzt. Funktioniert nur, wenn tatsächlich, wenn die Leute dann auch Erfolge erzielen, sich ernst genommen fühlen und nicht das Gefühl haben, naja, die Parlamentarier sind ja in den Landes- und in den Bundesparlamenten selber ohnmächtig und sind nicht mehr Herr ihrer Entscheidung.
Ja, das ist der eine Teil und der andere, die Parlamentarier oder die Politiker kriegen gar nicht, wenn die Meinung herrscht, kriegen gar nicht mit, wie es mir geht. Also das ist ja auch so ein Teil des Problems, dass man sagt, die sind so weit weg von meinem täglichen Problem, da brauche ich auch nicht mehr wählen zu gehen, da brauche ich mich nicht mehr einzumischen, weil die merken nichts von mir. Das ist, denke ich, das größte Problem, was wir haben.
Hast du das Gefühl, dass die Demokratie tatsächlich in Gefahr ist, ob der wirtschaftlichen Situation in Europa, in der Welt, dass die Parlamente, die demokratischen Strukturen tatsächlich gefährdet sind, oder würdest du nicht so weit gehen?
Also ich denke, es ist natürlich entschieden sowohl als auch, sage ich jetzt mal. Also ich denke, es gibt Gegenden, wo das auf keinen Fall so ist. Also zumindest denke ich nicht in absehbarer Zeit werden wir bestimmte Dinge, und da habe ich wirklich Hoffnung, dass es zum Beispiel in Deutschland auch wieder besser wird. Das ist so meine Denke. Aber man muss natürlich aufpassen, was die Feinde der Demokratie sind. Ich glaube, es ist nicht unbedingt nur die Wirtschaftskrise. Ich glaube, das ist es nicht. Also das ist auch schnell gesagt. Also dass man sagt, so, wir brauchen jetzt jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Also nee, also das denke ich nicht. Aber es gibt Und die gibt's auch in Deutschland, natürlich Dinge, wo man aufpassen muss, die demokratische Zusammenhänge doch stören und da, aber ich glaube, gerade in Deutschland ist es so, dass wir da wachsam genug sind und genug Menschen haben, die wachsam sind.
Wir reden mit Undine Zachlott und wir reden natürlich über ihren Arbeitsbereich, wir haben über Rechtsextremismus gesprochen, über ihr Engagement und natürlich ist ihr Hauptgeschäft oder ihr Hauptengagement geht es natürlich um den Fachbereich Handel und da ist natürlich Erfurt im Grunde der Kernpunkt. Zalando hat sich angesiedelt, Red Kuhn, eine große Bücherversandkette wird kommen und allerordens nicht nur der Wirtschaftsminister preist das als Erfolgsmeldung und man könnte ja sagen, gut, wenn Arbeitsplätze sich ansiedeln, ist das ja eine Erfolgsmeldung. Aber das ist eine Erfolgsmeldung mit mehr als einem Wermutstropfen, oder Undine?
Ja, es hat schon ein bisschen Beigeschmack. Der früheren Landesregierung sei Dank, hat ja Thüringen bei den Wirtschaftsbossen immer noch so das Anhängsel des Billiglohnlandes. Hier kriegt man zu billigsten Löhnen Menschen, die toll ihre Arbeit machen und schaffen den ganzen Tag und am besten auch noch am Wochenende. Ich glaube, das hängt uns schon relativ lange an und wir haben es auch noch nicht geschafft, dass wir dieses Image losgeworden sind. Jetzt sind diese großen Versandhändler nach Erfurt gekommen. Der Wirtschaftsminister hat vor Glück geschrien, hat man ja im Fernsehen gesehen. Ich glaube, nicht alle Beschäftigten haben da mitgeschrien. Wir haben jetzt zweimal schon genau dort vor den Betrieben so kleinere Aktionen gemacht, indem wir die Beschäftigten auch über uns informiert haben, also über Möglichkeiten, die gewerkschaftliches Engagement bietet, wo man gemeinsam was tun kann und sind natürlich auch auf Probleme dort gestoßen. Nicht nur die niedrigen Löhne, die Zalando zahlt ja den im Moment geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro, aber es sind auch noch mehrere Dinge, die an vielen Stellen da schwierig sind. Als erstes, also bei Red Kuhn wird viel, viel weniger gezahlt als 8,50 Euro, muss man ja auch wissen. Das ist ja der Versandhandel für die großen Elektronikbetriebe, muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Ein großes Problem, was beide großen Betriebe haben, ist, oder die Beschäftigten dort, es sind Menschen, die dort befristet beschäftigt sind. Was heißt das? Das hat was mit gefühlten Einflussmöglichkeiten zu tun. Was bedeutet befristet beschäftigt? Ich muss mich die ganze Zeit so gut verhalten, dass mein Arbeitgeber meint, ich bin der Tollste und mich nach den 2 Jahren, die maximal möglich sind, übernimmt.
Reden Sie jetzt über Leiharbeit?
Nein, befristete Beschäftigung ist keine Leiharbeit, das ist fest angestellt dort, aber eben das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf zu dem Zeitpunkt der Befristung. Das heißt, man fühlt sich natürlich immer verpflichtet, 120% zu bringen. Und das ist in allen diesen Betrieben so. Das geht nach Gesetz, hat uns eine rot-grüne Regierung eingebracht, dass das verbessert wurde aus Sicht der Arbeitgeber vor einigen Jahren und bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man vieles erträgt. So ein paar Highlights, die uns erzählt worden sind, ist, dass man eine gesetzlich geregelte Pause bekommt, aber in der Pause einen ewig langen Weg zurückzulegen hat, ehe man eventuell vielleicht mal in einen Kaffee kommt oder in sein Brot beißen darf, muss zusätzlich noch sich einigen Kontrollen unterziehen, weil ja auch immer unterstellt wird, Beschäftigte bestehlen ihren Arbeitgeber. Also wir gucken mal, ob du vielleicht irgendwie so ein Notebook eingepackt hast in die Frühstückspause oder irgend sowas oder ein USB-Stick oder was weiß ich, was da gerade so rumliegt.
Das heißt, die Mitarbeiter berichten darüber, dass wenn sie zur Pause gehen, zur Mittagspause oder eine Kaffeepause, dass sie dann kontrolliert werden.
Ja, das ist so. Das ist so. Nicht alle, das wird immer nur stichprobenweise gemacht, aber es ist ja trotzdem, es hat ja was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun. Also es ist ja nicht so, dass ich da ganz locker arbeiten gehen kann. Also es ist immer so ein Hintergedanke, ich bin befristet, ich muss also 120% bringen, ich muss zu jeder Sonderschicht bereitstehen, ich muss alles das tun. Und wenn ich wirklich Pause habe, dann habe ich da von der halben Stunde noch eine Viertelstunde Weg hinter mich zu bringen, ehe ich in dieser Kantine bin oder an diesem Platz, wo ich da mein Frühstücksbrot essen kann, an meinem Spind oder was auch immer. Und habe dann auch von meiner Pause nicht allzu viel. Also das sind so Dinge, die wir berichtet bekommen. Und natürlich das, und das hatten wir vorhin schon besprochen, dass zum Schluss dann eben trotzdem so wenig bei rauskommt, dass ich dann noch zum Amt muss und aufstocken muss.
Ich habe auch Berichte von Menschen, die im Zwei-Schicht-System arbeiten, acht Stunden mindestens, und dann aufstocken müssen, beim Jobcenter Geld beantragen, haben wir auch schon besprochen. Wie kann denn das kommen, trotz eines tariflichen Lohns?
Ja.
Das ist ja dann kein Mindestlohn, aber es ist der tariflich...
Also diese 8,50 Euro sind ja kein Tariflohn. Also die beide Firmen sind nicht tarifgebunden. Zalando hat sich freiwillig verpflichtet, 8,50 Euro zu zahlen mindestens, was Red Kuhn nicht gemacht hat. Red Kuhn lehnt sich an, ich weiß gar nicht, an irgendeinen Tarifvertrag, keine Ahnung, ich weiß es nicht, tarifgebunden sind sie alle beide nicht. Also da heißt es, also das ist so ein bisschen, was ich in der Zukunft noch in Angriff nehmen will, weil das heißt tatsächlich, sicherlich im Moment müssen die Kollegen geschützt werden, weil die sind befristet beschäftigt, die können nicht sich vors Tor stellen, sagen, ich will 10 Euro die Stunde, dann werden sie garantiert nicht verlängert, also das wird nichts. Aber zu sagen, langfristig müssen wir in solchen Betrieben was hinkriegen, damit wir als Gewerkschaft den Arbeitgeber auch mit den Mitgliedern dort, also ich kann mich da mit der Fahne davor stellen, lachen die sich tot. Das müssen schon die Beschäftigten mit mir tun. Ja. Sagen so, jetzt, das reicht uns jetzt. Wir machen hier einen tollen Job. Wir sorgen dafür, dass die Firma Gewinne erzielt. Wir sorgen dafür, dass es den Firmeninhabern gut geht. Das wollen wir auch haben. Also machen wir was.
Würde ein gesetzlicher Mindestlohn helfen?
Kommt auf die Höhe an. Also wenn er bei 6 Euro liegt, da wird er natürlich kein Menschen helfen. Den brauchen wir nicht.
Also so ein gesetzlicher Mindestlohn, der garantiert, dass Menschen, die 8 Stunden arbeiten, Vollzeit arbeiten, nicht aufstocken müssen beim Jobcenter.
Richtig.
Müsste der denn sein?
Also mittlerweile liegt er fast bei 10 Euro.
Also 10 Euro Mindestlohn wäre eine Forderung.
Ja.
Die SPD fordert ja jetzt den gesetzlichen Mindestlohn. Jetzt lachst du schon wieder, es ist schon wieder so ein böses Lachen.
Ja, ein bisschen.
Warum?
Ja, weil sie hätten es ja längst tun können. Also ich kann mich erinnern, es gar nicht so lange her, da waren die mal in der Regierung und hatten auch, glaube ich, eine ganz gute, satte Mehrheit. Also da kann man sowas machen. Also
gab es eine Arbeitsmarktreform, wie hieß die irgendwas mit Hartz?
Ja, diese ganzen Hartz-Gesetze, so werden sie ja landläufig genannt, die gab es damals, richtig. Die haben aber nicht zu irgendwelchen Verbesserungen da Einkommen geführt, sondern zu Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zum Beispiel. Das ist, was wir jetzt Hartz IV nennen. Also das sind so Dinge, die damals beschlossen wurden, aber kein gesetzlicher Mindestlohn. Mhm. Deswegen, also wenn wir den, ich habe eine Befürchtung, wenn wir bis August, Anfang September diesen Jahres keinen gesetzlichen Mindestlohn in ordentlicher Höhe haben, dann wird es noch lange dauern.
Wegen dem Wahlkampf oder
richtig,
warum?
Richtig, richtig. Richtig.
Aber wenn die SPD jetzt dafür ist und die CDU ja auch langsam sagt, das geht alles so nicht weiter und selbst in konservativen Kreisen da eine Erkenntnis herrscht, dann müsste doch das alles klappen.
Dann müsste es bis September geklappt haben, ja.
Da bist du,
ich hoffe, dass es kommt, doch. Also die habe ich noch. Also ich denke mir, es muss noch irgendwas passieren. Es wird jetzt von allen Parteien, fast allen Parteien, Entschuldigung, auf den gesetzlichen Mindestlohn. Aber wie gesagt, es kommt auf die Höhe an. Also wie gesagt, es gibt ja so neoliberale Kreise, die meinen, wir haben in Deutschland schon einen Mindestlohn, einen gesetzlichen, Hartz-IV-Niveau. Also der wird dann, glaube ich, liegen bei 4,50 Euro oder was. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, ich würde mal so rechnen. So in der Höhe, den brauchen wir nicht. Also da im Gegenteil, also das macht es nicht besser. Sicherlich, es gibt Menschen, die immer noch viel, viel weniger verdienen, die sich vielleicht auch über so einen Mindestlohn da freuen, in Anführungszeichen. Das hilft uns aber nicht. Also um wirklich menschenwürdiges Leben zu sichern, denke ich, ist mittlerweile 10 Euro notwendig. Hat auch was mit Zukunft, mit Rente, mit vielen, vielen Dingen zu tun. Und für mich ist wichtig, Menschen müssen mit dem Einkommen, was sie erzielen, wenn sie Vollzeit arbeiten, auch in der Lage sein, sich einen Urlaub leisten zu können. Das gehört zum normalen Leben in Deutschland dazu. Müssen sich leisten können, ins Kino zu gehen. Müssen sich auch mal leisten können, mit den Kindern, was weiß ich, zu einem Konzert zu gehen oder sonst wohin. Das ist normales, nicht besonders tolles Leben in Deutschland. Und das muss möglich sein, wenn Mensch Vollzeit arbeitet. Hm.
Wie sieht es aus mit der Leiharbeit? Nach meinen Informationen hat Zalando jetzt 1000 Leiharbeiter angefragt bei einer Leiharbeitsfirma. Das ist ja nochmal die andere Ebene. Also wir haben jetzt über diesen schlechten Tarif gesprochen. Ja. Bei der Leiharbeit sieht es nochmal ganz anders aus. Die ist ja auch ausgeweitet worden in Deutschland, oder?
Die ist ganz, ganz weit ausgeweitet worden. Leiharbeit ist nochmal ein Thema, wo man, glaube ich, einen ganzen Tag drüber sprechen könnte. Ich bin nicht so, also ich kenne die Arbeitsbedingungen, bin nicht so die Expertin, weil das machen Kollegen bei mir. Aber Leiharbeit ist, also wenn man abstufen würde, also festangestellt, befristet beschäftigt, Leiharbeit und zum Schluss dann noch Werkverträge, das wäre auch nochmal ein Thema, über das wir reden könnten, weil das nochmal schlimmer ist. Das ist also diese Verrohung in der Arbeitswelt, ist so, das sind so diese Bausteine. Und da ist Leiharbeit ein mittlerweile sehr großer Baustein, wo zwar immer gesagt wird, das wäre ein Sprungbrett in den festen Arbeitsmarkt, aber es ist in den aller wenigsten Fällen, weil es ist wirklich nur eine von Arbeitgebern genutzte Strategie, um Belegschaft zu verkleinern, um auch homogene Belegschaften zu verhindern, um auch Geld weniger auszugeben, eher nicht, weil die Arbeitgeber zahlen relativ viel für eine Stunde bei der Leiharbeit. Das ist gar nicht so wenig, weil die zahlen ja mehr, als der Mensch dann zum Beispiel kriegt, weil die Leiharbeitsfirma will ja auch noch ein bisschen Profit machen zwischendrin. Und von daher, um Kündigungsschutz, um Betriebsverfassungsrecht, um vieles auszuhebeln, wird mittlerweile Leiharbeit genutzt. Und von daher ist das also so ein Beispiel für immer mehr Abwendung vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis in Deutschland.
Muss der Gesetzgeber da eingreifen? Ja. Muss diese Aufweichung zurückgenommen werden?
Ja. Ja, ich bin der Meinung, ja. Also an vielen Stellen, unter anderem bei Leiharbeit. Es gibt ein paar Beispiele in Europa, wo man mal gucken könnte. Da bekommen zum Beispiel Leiharbeiter mehr Geld als die Festangestellten.
Weil sie unsicherer sind?
Weil sie unsicherer sind und vor allen Dingen, weil sie viel flexibler sind. Die müssen sich ja alle Vierteljahre, was weiß ich, an ein neues Arbeitsfeld, neue Kollegen, neue Inhalte gewöhnen. Also das finde ich zum Beispiel eine gute Idee.
Das
wo
heißt,
man sagt, Leiharbeit geht, aber.
Für die Unternehmen ist es ja sagen, ich weiß nicht, ob das sich jetzt weiterentwickelt. Wenn ich die anstelle, dann habe ich ein großes unternehmerisches Risiko. Aber wenn ich das nicht haben will, muss ich einfach erstmal mehr bezahlen und dann sehen, ob es läuft.
Also richtig.
Das wäre, also, du
richtig.
Bist nicht grundsätzlich gegen Leiharbeit, aber sie müsste dann irgendwie teurer
zum Beispiel teurer sein, also dass sie auch unattraktiv wird, einfach Belegschaften so flexibel zu gestalten, sondern dass man wirklich sagt, ich als Arbeitgeber sage ich jetzt mal, ich mache hier ein Projekt, ich will was Neues einführen und sage, da brauche ich einen Spezialisten, den suche ich mir jetzt und das wäre, ich sage jetzt mal Leiharbeit oder was auch immer. Aber das ist teuer, weil das ist das, was es teuer macht, weil es Menschen sind, die hochflexibel sind, die sich fühlen können in neue Arbeitsabläufe, in ein neues Umfeld, in einen neuen betrieblichen Inhalt und. Das wäre so ein Beispiel, ist eins, was ich mir so einfällt.
Ja. Es gibt ja Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens, da gibt es ja bei der Gewerkschaft große Skeptikerinnen und Skeptiker, die sagen, das ist ja eigentlich nicht so gut. Andere sagen ja, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, könnte jeder entscheiden, ob er eben arbeitet oder nicht. Und wenn er mehr Geld verdienen will, dann kann er das machen und er ist nicht darauf angewiesen. Jetzt muss er ja, wenn er jetzt was ablehnt beim Jobcenter, kriegt er keine Transferleistung mehr. Also er muss im Zweifel zu Zalando gehen, auch wenn er sagt, sinnlos, also ich muss aufstocken und das geht gar nicht. Wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ein Ansatz, eine Lösung?
Also alle, die ich kenne, waren es, also es gibt ja verschiedene Modelle, eins mal so rum, weiß ich nicht.
Also in ausreichender Höhe jetzt mal angenommen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das was mit der Höhe zu tun hat, ich weiß es nicht. Also ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil da hängt auch, da bin ich so ein bisschen vielleicht sogar systemrelevant, ich weiß es nicht. Also ich gucke dann immer, was heißt das, wenn? Und das ist mir alles zu unklar und zu schwierig und auch wie es letztlich finanziert werden soll, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch Subventionierung von Unternehmen mit meinen Steuergeldern ablehne. Und die Modelle, die es jetzt gibt, sind ja quasi eigentlich Transferleistung, nichts anderes. Mhm. Und das ist mir alles noch zu unausgegoren und zu, nee, also da bin ich auch ein bisschen skeptisch.
Skeptisch. Skeptisch sind viele bei den Gewerkschaften, die sagen, naja, die Gewerkschaften, das sind alte Schlachtrosse, die nicht mehr so richtig in die Schlacht ziehen und die sind nur für die da, die ihr Arbeit haben und Gewerkschaften werden sich irgendwie selbst erledigen. Hast du auch das Gefühl, dass Gewerkschaften dringend sich reformieren müssen und sich ändern müssen?
Erstmal müssen wir die Frage stellen, was sind die Gewerkschaften? Das erzähle ich auch immer den Menschen, die mir Ähnliches sagen wie du jetzt.
Sagen wir mal der DGB, Sachverband und Verdi als die größte Einzelgewerkschaft.
Das meine ich jetzt gar nicht, sondern die Gewerkschaft sind bei uns tatsächlich die Mitglieder.
Ja.
Und die entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Ja,
aber sind es nicht auch die Funktionäre, die auch manchmal abgehoben sind? Muss da nicht, also zumindest habe ich das Gefühl, dass da noch was passieren muss?
Also man muss vom Selbstverständnis ausgehen. Ich kann das vielleicht aus meiner geschützten Position als Beschäftigte bei Verdi sagen. Ich sag's und hört sich blöd an, aber ich sag's trotzdem. Alles das, was wir tun, können wir nicht als sogenannte Funktionäre, obwohl ich gar keiner bin, sondern ich bin beschäftigt bei Verdi, nur mit den Mitgliedern tun. Weil ich habe einen Auftrag und eine Legitimation, da zahlen Kollegen Geld jeden Monat dafür, dass ich da bin. Wir kriegen kein Geld vom Staat, wir kriegen kein Geld von der Kommune, von der Bundesagentur oder von irgendwelchen Lobbyisten. Wir kriegen das Geld von, vielleicht sind es ja Lobbyisten, unsere Mitglieder. Die zahlen jeden Monat 1% ihres Bruttoeinkommens an uns, damit wir bestimmte Dinge für sie regeln. Für Mitglieder regeln heißt aber mit ihnen zusammen. Okay. Also alle unsere Dinge, die wir tun, tun wir mit den Beschäftigten, mit den Mitgliedern, weil von denen haben wir den Auftrag. Also das ist mein Selbstverständnis von Gewerkschaft. Oftmals hört man das, was du gerade sagst, A, von Leuten, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind, erstens, und zweitens auch als Kritik, um manchmal auch wie soll ich das ausdrücken, also die eigene Passivität zu entschuldigen. Also die Gewerkschaften,
die müssten doch mal was machen für mich.
Müssten doch mal was machen, ja. Ich stelle mich auch mit einer Fahne bei Zalando vor die Tür. Wird nicht viel nützen. Also von daher, bin ich dann die Gewerkschaft oder wer ist das? Also das ist so, das sind so Sachen, wo ich auch so ein bisschen schwierig wäre.
Also das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten selber den Mut haben, was zu tun, auf die Straße zu werden, zumindest erstmal Mitglied zu werden und dann loszulegen. Oftmals ist es aber natürlich auch gefährlich, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Hast du auch diese Erfahrung, dass Leute Angst haben, in die Gewerkschaft zu gehen, gar nicht mal das Finanzielle scheuen, sondern schon, dass dann Arbeitgeber nicht so erfreut sind, wenn man eine Gewerkschaft ist?
Ja, wenn es ihnen nicht selber erzählen, wird es keiner erfahren. Also das höre ich, das ist einer der großen, wie nennt man das so, Irrtümer auf dieser Erde. Also das höre ich und verstehe es nicht. Weil also ich erzähle keinem Menschen, dass er von mir kriegt doch keiner eine Mitgliederliste. Also das weiß, weißt du und ich, ob du und ich in der Gewerkschaft sind, mehr nicht.
Ja. Ich weiß,
fertig.
Ich bin bei Verdi.
Ja. Ja, aber das hast du jetzt gesagt. Dann wissen es ein paar mehr. Wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte es nicht gesagt.
Ah, okay.
Ja.
Also das heißt, ich kann, es ist eigentlich keine Gefahr, in die Gewerkschaft zu gehen.
Nee, weil es erfährt niemand. Also doch, das Bankinstitut, wo wir das Geld abziehen, aber okay, das ist jetzt, die setzen sich nicht mit dem Arbeitgeber in Verbindung.
Jetzt haben wir uns verquatscht, Undine. Die Zeit ist um. Wir hätten noch über so viel reden können, über die Problematik Neonazis in Erfurt, wo du dich engagierst. Aber dann musst du halt mal wiederkommen, wenn es wieder was Aktuelles gibt. Vielleicht kannst du ja auch mal eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter mitbringen oder jemand, der sich engagiert.
Gerne.
Und ich hoffe, du kommst wieder.
Gerne.
Erhalt dir dein Enthusiasmus, dein Humor, dein Kampfeswillen.
Ja.
Das war Undine Zachlott von der Einzelgewerkschaft, der größten Einzelgewerkschaft Verdi.
Richtig.
Zuständig für den Fachbereich Handel und sie engagiert sich in vielen anderen Bereichen und war bei uns im Montagsgespräch. Dir noch einen schönen Tag und danke fürs Kommen.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.